Achim Peters, Unsicherheit, das Gefühl unserer Zeit und was uns gegen Stress und gezielte Verunsicherung hilft. Stress fühlt sich nicht nur unangenehm an, sondern macht uns auf Dauer auch krank. Einer der Hauptauslöser von Stress liegt heutzutage in der Unsicherheit, die Menschen in vielen Lebensbereichen begleitet. Dabei muss Stress nicht nur negativ sein, im Gegenteil, er spornt uns auch zu Höchstleistungen an. In diesen Blinks erfährst du, welche gesellschaftlichen Entwicklungen Unsicherheit hervorrufen und wie Körper und Psyche auf sie reagieren. Du wirst außerdem Stress in all seinen Facetten kennenlernen und am Ende in der Lage dazu sein, hilfreichen von gefährlichem Stress zu unterscheiden. Blink Nummer 1. Stress ist ein uraltes Phänomen, das von Unsicherheit ausgelöst wird. Stell dir vor, du hast einen tollen Job. Du machst ihn gerne und verdienst im Jahr so viel, dass du einen Kredit für ein Haus aufnehmen kannst. Eine Weile läuft alles perfekt, bis Gerüchte in deiner Firma aufkommen. Angeblich wird sie von einem Konkurrenten übernommen. Und plötzlich macht das Wort Stellenabbau die Runde. Auf die Ungewissheit reagiert dein Körper mit Stress. Denn wie sollst du ohne Job den Kredit abbezahlen? Müsst ihr am Ende vielleicht euer Traumhaus aufgeben? Auch wenn es sich vielleicht so anfühlt, Stressgefühle sind nicht das Resultat unseres modernen Lebens und Arbeitens. Im Gegenteil, so wie Liebe, Furcht oder Trauer gehören sie zum basalen menschlichen Empfinden. Und interessanterweise kennen nicht nur Menschen Stress. Selbst primitive Einzeller zeigen typisches Stressverhalten. In kritischen Situationen werden sie unruhig und versuchen, sich durch Fortbewegung in eine bessere Lage zu versetzen. Umso erstaunlicher ist es, dass der Begriff Stress erst 1936 von dem nach Kanada ausgewanderten Arzt und Chemiker Hans Selye geprägt wurde. Das Phänomen wird also nicht einmal seit 100 Jahren erforscht. Dafür arbeiten inzwischen Disziplinen wie Neurowissenschaften, Psychologie und Soziologie intensiv an einem tieferen Verständnis des Stressempfindens. Achim Peters hat zusammen mit dem Neurowissenschaftler Bruce McEwen und dem Psychiater Carl Friston eine Methode entwickelt, das Auftreten von Stress vorherzusehen. Sie evaluiert, ob momentan der Weg zu unserem Wohlbefinden klar vor uns liegt oder ob wir zwischen verschiedenen Strategien wählen müssen, uns aber unsicher über die richtige Entscheidung sind. Wenn dein Job durch eine Firmenübernahme in Gefahr gerät, hast du zum Beispiel zwei Möglichkeiten. Du kannst dir einen neuen suchen, der dann aber womöglich nicht die gleichen Vorzüge hat. Oder du wartest ab und hoffst, dass deine Stelle nicht vom Abbau betroffen ist. So oder so, beide Varianten könnten richtig sein. Eindeutig erscheint dir nur die Gefahr, dich falsch zu entscheiden. Dass uns solche schwierigen Entscheidungen verunsichern, hängt mit der Arbeitsweise unseres Gehirns zusammen. Es versucht stets, die beste Lösung für uns zu finden. Davon bekommen wir im Alltag allerdings oft nichts mit. Erst wenn die Dinge nicht so automatisiert laufen, wie es das Gehirn gewohnt ist, führt das zu Unsicherheit und somit auch zu Stress. Schauen wir uns die Vorgänge im Gehirn deshalb einmal genauer an. Blink Nummer 2. Solange unser Gehirn mit aktiviertem Autopilot läuft, müssen wir keinen Stress befürchten. Niemand macht gerne Fehler. Sie sind ärgerlich und werden oft bestraft. In der Schule mit schlechten Noten, auf Arbeit durch eine Rüge der Chefin oder beim Sport, wenn der Tennispartner das Match gewinnt, weil man den Ball unkonzentriert ins Ausgeschlagen hat. Dabei machen wir ununterbrochen Fehler und merken es meist gar nicht. Denn kleinere Fehler bringen uns nicht aus der Ruhe. Sie sind sogar die Grundlage für unser Gehirn, um unser Stressempfinden zu regeln. Aber wie genau funktioniert die Stressregulierung? Nach gängigem Verständnis nehmen wir die Welt durch unsere Sinnesorgane wahr. Die Eindrücke werden ans Gehirn geschickt und dort verarbeitet. Ganz so einfach ist es allerdings nicht. Genau genommen läuft unsere Weltwahrnehmung sogar andersherum ab. Noch bevor wir über unsere Sinnesorgane Informationen sammeln, erstellt unser Gehirn eine Prognose dazu, was uns vermutlich begegnen wird. Vielleicht hast du auch schon mal eine Rolltreppe betreten und dich dann darüber gewundert, warum du nicht vorwärts kommst. Dass sie nicht funktioniert, merken wir oft erst, nachdem wir stehen geblieben sind. Das liegt daran, dass unser Gehirn immer die wahrscheinlichste Vorhersage trifft. Durch Erfahrung hat es gelernt, dass Rolltreppen uns voranbringen. Da unsere Sinne aber den gegenteiligen Eindruck liefern, indem sich unser Sichtfeld um keinen Zentimeter verschiebt, nimmt unser Gehirn nun eine Korrektur seiner Vorhersage vor. Die Rolltreppe steht. Deshalb ist es nötig, die Beine zu aktivieren. Da sich das Gehirn an Wahrscheinlichkeiten orientiert, spricht man in der Neurowissenschaft vom bayesianischen Gehirn. Das geht auf den englischen Mathematiker Thomas Bayes zurück, der im 18. Jahrhundert einer der Pioniere der Wahrscheinlichkeitsrechnung war. Unser Gehirn nutzt diese Methode aus dem einfachen Grund, weil der Energieaufwand viel zu hoch wäre, um ständig aus allen verfügbaren Informationen die exakte Situation zu errechnen. Das Gehirn läuft also in einer Art Energiesparmodus. Um diesen nicht unnötig verlassen zu müssen, versucht es, möglichst genaue Vorhersagen zu treffen. Ein Vorhersagefehler muss nicht sofort dazu führen, dass das Gehirn den Energiesparmodus verlässt. Im Fall der Rolltreppe hat es unmittelbar eine neue Vorhersage parat, nämlich, dass die Treppe nicht funktioniert. Problematischer wird es, wenn das Gehirn keine wahrscheinliche Vorhersage treffen kann. Stell dir einen Publikumsjoker vor, bei dem alle vier Antworten 25% erhalten. In so einer Situation ist das Gehirn maximal verunsichert. Um das Dilemma zu lösen, schaltet es in den Leistungsmodus um. Und diesen empfinden wir als Stress. Blink Nummer 3. Stress lässt unseren Körper zu Hochform auflaufen, damit wir unsichere Zustände bewältigen können. Das Herz rast, die Hände schwitzen und dazu noch das flaue Gefühl im Magen. Typische Stresssymptome empfinden wir oft als sehr unangenehm. Unser Gehirn lässt uns allerdings nicht umsonst leiden. Stress ist eher vergleichbar mit einem Fieber. Die körperlichen Reaktionen sind jeweils ein Zeichen dafür, dass unser Gehirn ein Problem erkannt hat und dagegen vorgeht. Das Fieber schwächt uns bewusst, damit wir inaktiv bleiben. Indem wir uns ausruhen, kann der Körper seine ganze Energie in das Immunsystem lenken, um die Krankheitserreger zu bekämpfen. Stress wirkt andersherum. Die unangenehmen Symptome treiben uns dazu, aktiv nach einer Lösung für die Probleme zu suchen, die uns verunsichern. Das Unterdrücken der Symptome ist in beiden Fällen heikel. Mittel zum Senken des Fiebers sind zwar sinnvoll, wenn es über 40 Grad steigt, doch bremst man damit auch den Kampf des Körpers gegen den Erreger. Beim Stress führen Beruhigungsmittel zur Linderung des Unwohlseins, allerdings nur für einen begrenzten Zeitraum. Hört das Mittel auf zu wirken, kehren die Symptome zurück. Wer immer wieder Pillen schluckt, abends eine Flasche Rotwein zum Einschlafen braucht oder alle 10 Minuten eine Zigarettenpause machen muss, ist ziemlich wahrscheinlich in der Abhängigkeit gefangen. Gesünder ist es, die Signale des Körpers ernst zu nehmen und sich auf die Suche nach einer Lösungsstrategie zu machen. Immerhin lässt uns das Gehirn mit unserem Unwohlsein nicht allein. Um unsere Leistungsfähigkeit zu steigern, schaltet es in ein Sonderprogramm. Wir gelangen in einen Zustand der extremen Wachheit, in dem sich unsere Sinne schärfen. Die Pupillen werden deutlich größer, damit wir mehr Informationen aufnehmen können. Gleichzeitig setzen wir eine riesige Menge an Noradrenalin frei. Der Botenstoff aktiviert im Gehirn diejenigen Areale, die sich normalerweise im Schlummermodus befinden. Das lässt sich mit einem Hochhaus bei Nacht vergleichen, in dem nur ein Fenster erleuchtet ist, und plötzlich gehen überall die Lichter an. Mit erhöhter Rechenkapazität kann das Gehirn nun auch größere Informationsmengen verarbeiten, was uns die Suche nach Handlungsmöglichkeiten erleichtert. Sobald wir mit einer Option Erfolg hatten und ein Problem lösen konnten, beendet das Gehirn sein Notfallprogramm und belohnt uns mit Glückshormonen. Wir können hier von positivem Stress sprechen, da er uns beim Meistern einer Hürde geholfen hat. Doch was passiert, wenn wir trotz Hochleistungsmodus keine Lösung finden? Blink Nummer 4. Um dauerhaften Stress zu vermeiden, sollten wir uns realistische Ziele setzen. Persönliche Ziele können ganz unterschiedlich aussehen. Im Job bestehen sie häufig darin, die Karriereleiter nach oben zu klettern. Dafür wenden wir mitunter sehr viel Energie auf. Je höher das Ziel jedoch gesteckt ist und je länger wir ihm hinterherlaufen, desto größer sind das Frustpotenzial und der daraus resultierende Stress. Welch gravierende Folgen toxischer Stress haben kann, zeigt das Phänomen Karoshi aus Japan. Es bezeichnet den plötzlichen berufsbedingten Tod, der meist durch einen Herzinfarkt oder Schlaganfall ausgelöst wird. Dass dauerhafter Stress häufig zu Herz-Kreislauf-Krankheiten führt, liegt an dem enormen Energiebedarf, den das Gehirn im Hochleistungsmodus hat. Die Versorgung wird unter anderem mit größerer Sauerstoffzufuhr über das Blut gedeckt. Dafür muss das Herz stärker pumpen. Für einen kurzen Zeitraum ist das kein Problem, doch bei toxischem Stress hämmert das Herz auch nachts mit Hochdruck. Die Folge sind Schäden an den Gefäßen. Neben den körperlichen Risiken steigt die Gefahr von psychischen Erkrankungen. Um toxischem Stress zu entgehen, gibt es einen Schutzmechanismus im menschlichen Verhalten, die Habituation. Darunter versteht man die abgeschwächte Reaktion auf einen sich wiederholenden Stressauslöser. Bleiben wir in der Arbeitswelt und schauen uns das an einem Beispiel an. Janine hat das Ziel, in ihrer Werbefirma befördert zu werden. Als ihre Chefin sie bittet, eine Deadline nach vorn zu verschieben, weil ein Großkunde der Firma schon früher nach der neuen Kampagne verlangt, löst das in Janine starken Stress aus. Sofort überlegt sie, wie sie ihren Arbeitsplan umstellen kann, um die Chefin nicht zu enttäuschen. Tatsächlich hält sie die knappe Deadline ein, allerdings muss sie dafür Überstunden machen und auch am Wochenende arbeiten. Als die Chefin noch einige Male nach schnelleren Abgaben fragt, wiederholt sich das Spiel. Irgendwann aber löst die Aufforderung der Chefin nicht mehr den gleichen Stresspegel bei Janine aus. Ihr Gehirn treibt sie nun nicht mehr fieberhaft dazu an, Lösungen für die knappen Deadlines zu finden. Janine kann die Lage nun rationaler einschätzen und sie stellt fest, dass sie für eine Beförderung nicht permanent ihre Freizeit opfern will. Beim nächsten Mal lehnt Janine die Bitte ihrer Chefin daher ab. Ob und ab welchem Zeitpunkt wir habituieren können, ist sehr individuell. Am gesündesten ist es, nicht zu früh die eigenen Ziele aufzugeben, sich aber auch keinesfalls langfristig zu übernehmen. Ähnlich verhält es sich mit einer weiteren Strategie zur Stressbewältigung, dem Abgeben von Verantwortung. Blink Nummer 5. Auch bei starkem Stress sollten wir die Verantwortung für unser Handeln übernehmen. Es gibt aber Ausnahmen. Stell dir vor, es steht eine wichtige Entscheidung an. Tag für Tag rückt sie näher, ohne dass dir eine der vielen Optionen als die beste erscheint. Dein Stresslevel steigt auf ein erdrückendes Maß. Und irgendwann wünschst du dir, jemand anderes möge einfach die Entscheidung für dich treffen. Aber ist es wirklich eine gute Strategie, diesem Gefühl nachzugeben? Wie du bereits gesehen hast, will unser Gehirn immer möglichst genaue Vorhersagen treffen. Um das zu schaffen, lernt es aus jedem Vorhersagefehler und nimmt neue Handlungsmöglichkeiten in seinen Erfahrungsschatz auf. Langfristig erleben wir dadurch weniger Stress. Liegt das Gehirn mit einer Prognose falsch, kann es auf bereits erprobte alternative Handlungsstrategien zugreifen. Wenn wir Verantwortung abgeben, mag uns das also kurzfristig Erleichterung verschaffen. Doch bringen wir unser Gehirn damit auch um den Lerneffekt. Steht das nächste Mal eine ähnliche Entscheidung an, wird sie uns genauso verunsichern wie beim ersten Mal. Unser Gehirn kann mangels Erfahrung wieder keine der Möglichkeiten priorisieren. In der Regel sollten wir also stets unsere eigenen Entscheidungen treffen, auch wenn es uns in diesem oder jenem Moment schwerfällt. Langfristig bleiben wir auf diese Weise gesund und zufrieden. Es gibt aber auch Fälle, in denen wir die Verantwortung nicht übernehmen sollten, weil uns dafür einfach die nötigen Kompetenzen fehlen. In unserer Rolle als Patienten wird uns heute beispielsweise leider immer öfter ungefragt Verantwortung zugeschoben. Gehen wir von einer hartnäckigen Gelenkverletzung aus. Ein Arzt rät dir zur Operation, die zwar ein gewisses Risiko birgt, aber schnelle und effektive Linderung verspricht. Früher übernahm der Arzt auch die volle Verantwortung für die Folgen des Eingriffs. Mittlerweile aber ist es deine Aufgabe, diverse Formulare zu unterschreiben, die dich über alle Eventualitäten aufklären. So gut es klingt, dass wir über die therapeutischen Maßnahmen mitentscheiden, so sehr fehlt uns doch die Kompetenz dafür. Es sei denn, wir sind medizinisch geschult. Ist das nicht der Fall, können wir keine gute Vorhersage über den Verlauf der Operation treffen. Bei einem Misserfolg lernen wir dann nur, dass wir vielleicht den Arzt wechseln sollten. Über die Sache an sich wissen wir aber genauso wenig wie vorher. Und das vergrößert die Unsicherheit, wenn wir uns beim neuen Arzt für die nächste Behandlungsmöglichkeit entscheiden sollen. Wir sollten Verantwortung also dort übernehmen, wo wir ihr gewachsen sind. Andernfalls verunsichert sie uns. Dabei dürfen wir nicht vergessen, dass unsere Entscheidungen oft auch andere Menschen betreffen. Genauso wichtig wie die Eigenverantwortung ist unser Sozialverhalten. Blink Nummer 6. Unsoziales Verhalten stresst unsere Mitmenschen. Bisher haben wir uns auf die persönlichen Auswirkungen von Stress konzentriert. Du hast gelernt, wie er auf einen Menschen wirkt und was man tun kann, um weniger Stress zu empfinden. Doch ein weiterer Punkt ist ebenfalls wichtig. Mit unserem Verhalten beeinflussen wir nicht nur unser eigenes Stresslevel, sondern auch das unserer Mitmenschen. Dies zeigte sich zum Beispiel 1982 in einer Versuchsanordnung des deutschen Ökonomen Werner Güth. Dabei bildeten verschiedene Menschen Paare. Der eine Teil des Paares, Person A, bekam einen Geldbetrag. Person A konnte dann entscheiden, wie viel sie davon Person B abgab. Dabei galt die Grundregel: Nur wenn Person B mit der Entscheidung von A einverstanden war, durften beide ihr Geld behalten. Andernfalls gingen beide leer aus. In den meisten Fällen gab Person A dem Partner 40% des Geldes und behielt den Rest für sich. Und Person B war damit einverstanden. Der kleine Vorteil für Person A schien beiden angemessen zu sein. Stammten beide Testpersonen aus armen Verhältnissen, teilten sie in der Regel sogar gleichmäßig. Und was geschah, wenn Person A besonders reich war? Dann bekam Person B in diesen Fällen ungefähr nur noch ein Viertel des Geldes angeboten. Das hatte zur Folge, dass die Partner den Deal verweigerten. Sie waren empört und gingen lieber leer aus, als Person A den viel höheren Anteil zu überlassen. Die ungerechte Behandlung löst aber nicht nur Unzufriedenheit, sondern auch Stress aus. Wieso? Weil in diesem Beispiel die Zielerwartungen beider Personen zu weit auseinanderliegen. Person A zwingt Person B ihre Zielvorstellungen auf, was bei Person B wiederum Unsicherheit und Stress auslöst, da ihr Ziel nun nicht mehr erreichbar scheint. In einem solchen Fall gibt es nur eine Lösung: Verhandeln. Scheitern wir mit diesem Weg, gerät unser Gehirn unter Druck. Es schaltet in den Hochleistungsmodus, um uns zur Suche nach neuen Lösungen anzuspornen. Doch ob wir mehr Geld erhalten oder nicht, liegt nicht in unserer Hand. Wir sind der Willkür von Person A ausgeliefert. Der Stress stellt also keine Hilfe für uns dar, sondern nur eine Belastung. Wie du siehst, führt unsoziales Verhalten zu Stress. Das große Problem besteht nun darin, dass Stress die Bereitschaft zur Empathie verringert. Und das kann gesellschaftliche Folgen haben. Blink Nummer 7. Je weniger eine Gesellschaft zusammenhält, desto stärker macht sich Unsicherheit in ihr breit. Mit Blick auf unsere Evolutionsgeschichte können wir Empathie als eine Strategie bezeichnen, die unser Wohlbefinden sichern soll. Wie andere Säugetiere auch, lebten schon unsere Vorfahren in Gruppen, in denen man sich gegenseitig Schutz bot und gemeinsam nach Nahrung suchte. Der Zusammenhalt diente damit jedem einzelnen Mitglied der Gruppe. Empathisches Verhalten ist tief in unserer DNA verankert. Das sieht man zum Beispiel daran, dass wir oft unbewusst die Haltung unseres Gesprächspartners annehmen oder uns von dem Lächeln einer anderen Person anstecken lassen. So entsteht auch unsere Hilfsbereitschaft. Sehen wir jemanden stürzen, spüren wir zwar keinen echten Schmerz, aber wir empfinden ihn nach. Das negative Gefühl treibt uns dazu an, der gestürzten Person zu helfen. Untersuchungen deuten allerdings darauf hin, dass wir weniger hilfsbereit sind, wenn wir selbst schon negative Gefühle mit uns herumtragen. Man könnte sagen, dass wir dann nicht auch noch Platz für das Leid eines anderen haben. Und das trifft ganz besonders auch auf gestresste Menschen zu. Sie zeigen weniger Empathie und handeln egoistischer. Damit beginnt ein heikler Kreislauf. Egoistischen Menschen bringen wir weniger Vertrauen entgegen. Und wenn wir jemandem nicht vertrauen, dann fällt es unserem Gehirn schwerer, verlässliche Vorhersagen über sein Verhalten zu treffen. Wir werden also unsicher. Diese Unsicherheit wiederum löst unser Stressempfinden aus und damit schließt sich der Kreis. Wenn wir gestresst sind, neigen wir zu Egoismus und verunsichern damit andere Menschen. Auf diese Weise können sich Unsicherheit und Stress wie ein Virus in der Gesellschaft verbreiten. Achim Peters hält es daher für die Aufgabe der Politik, ihren Bürgerinnen und Bürgern ein zufriedenes Leben zu ermöglichen. Je mehr Menschen das Gefühl haben, ihre Ziele aus eigener Kraft erreichen zu können, desto geringer ist das Stresslevel in einer Gesellschaft. Den Schlüssel dafür sieht er in Maßnahmen zur Beseitigung der sozialen Ungleichheit. Aber auch jeder Einzelne muss sich die Frage stellen, in welcher Gesellschaft er oder sie leben will. Es ist enorm wichtig, den persönlichen Stress zu managen. Durch die Funktionsweise unseres Gehirns wirkt er unmittelbar auf unseren Körper und unsere Psyche. Wer nicht auf sich aufpasst, wird krank. Doch wer es übertreibt und nur auf sich selbst achtet, wird für seine Mitmenschen zum Stressauslöser. Es braucht also eine richtige Balance zwischen Selbstschutz und Empathie, damit wir alle gemeinsam möglichst stressfrei leben können. In den Blinks, die du gerade gehört hast, hast du erfahren, dass Unsicherheit unser Gehirn nervös macht. Deshalb schaltet es in den Stressmodus. Wir werden dadurch vorübergehend leistungsfähiger und können die Ursachen der Unsicherheit bekämpfen. In den meisten Fällen funktioniert das sehr gut. Doch manche Umstände machen es für uns unmöglich, Lösungen zu finden. Dann wird der Stress zu einer schweren Belastung. Hält er zu lange an, wird aus dem gut gemeinten Hilfsprogramm unseres Gehirns eine krankmachende Tortur. Das waren unsere Blinks zu Unsicherheit, das Gefühl unserer Zeit und was uns gegen Stress und gezielte Verunsicherung hilft. Von Achim Peters. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.